ARD.
Die EU will militärisch stärker werden. Das soll das Zeichen sein heute beim EU-Gipfel.
Die EU will mehr für die Ukraine tun. Wie das erreicht werden kann, auch darüber wird in Brüssel gesprochen.
Die Menschen im Gazastreifen wollen einfach nur in Ruhe ihre Städte wieder aufbauen. Sie wollen ein bisschen Alltag, keine neuen Kämpfe und am besten auch keine politischen Diskussionen. Das berichtet gleich der Leiter einer Hilfsorganisation direkt aus dem Gazastreifen. Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und bei mir im Studio ist Jan Buscher aus der NDR Nachrichtenredaktion. Hallo Jan.
Hi Tarek.
Europe faces a clear and present danger.
Europa steht vor einer klaren und gegenwärtigen Gefahr und muss in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen. So wie wir die Ukraine in die Lage versetzen müssen, sich selbst zu schützen und auf einen dauerhaften, gerechten Frieden zu drängen. Wir wollen einen Frieden durch Stärke.
We want a peace through strength.
Frieden durch Stärke. Der Ton ist gesetzt für den EU-Gipfel heute in Brüssel. Wie kann die EU militärisch stärker werden? Und wie kann sie der Ukraine etwas anbieten, nachdem die USA unter ihrem neuen Präsidenten Donald Trump anscheinend wegbrechen als wichtigster Unterstützer? Darüber haben die Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel gesprochen. Jan, worum ging es da konkret? Was lag da auf dem Tisch?
Die EU-Kommission und deren Präsidentin Ursula von der Leyen, wir haben sie ja eben gehört, will Investitionen von bis zu 800 Milliarden Euro ermöglichen. Mit dem Geld soll die EU wieder aufgerüstet werden. Und wofür soll das Geld genau bereitstehen? Es soll als Darlehen an solche EU-Länder gehen, die wegen hoher Zinsen Probleme haben, sich selbst Geld am Kapitalmarkt zu beschaffen. Und das dann für eine Aufrüstung des Militärs verwendet werden kann. Soweit so gut, viele EU-Länder finden das an sich einen guten Plan, aber woher das Geld kommen soll, das dürfte noch länger für Diskussionen sorgen. Streitpunkt, wie schon so oft in der EU, ob für den Milliardenplan Gemeinschaftsschulden aufgenommen werden sollen, für die auch Deutschland dann haften würde. Vor allem eher sparsame EU-Länder haben da Bedenken.
Noch offene Fragen also bei einem möglichen EU-Wiederaufrüstungsplan. Aber was genau könnte dann militärisch mit den Milliarden passieren? Das ist heute Thema im Tagesschau-Podcast 11KM. Meine Kollegin Viktoria Koopmann hat dort mit unserer EU-Korrespondentin Katrin Schmidt gesprochen und sie gefragt, was genau wird denn benötigt in Europa?
Ja, da geht's um alles, was jetzt eigentlich benötigt wird. Und das ist alles, wenn man ohne die Amerikaner rechnen würde. Also vor allem, sagte sie jetzt, ist die Mittel fließen massiv in Munition, in Luft- und Raketenabwehr, auch in Cybersicherheit. Also es ist natürlich nicht nur die Bedrohung on the ground, sondern wirklich ja auch digital. Es geht um den Schutz von kritischer Infrastruktur. Es geht aber natürlich auch um schweres Gerät und Drohnenabwehrsysteme. Insofern muss Europa in alles investieren. Und es geht erstmal mit Munition und Gerät los. Ja.
Kann Europa denn die Unterstützung der USA für die Ukraine kompensieren und das auch noch so schnell wie möglich?
Nein, also schnell geht ohne die Amerikaner gar nichts. Also die Patriots, die sind dafür da, die großen Städte in der Ukraine zu sichern. Da kommt die Munition, der Nachschub massiv aus den USA. Das ist super schwer nachzuschieben, allein europäisch. Dann auch ballistische Kurzstreckenraketen. Da ist ja auch der Taurus immer im Gespräch. Da kennen wir die Debatte. Aber auch die anderen Modelle, auch aus Großbritannien und so weiter, da gibt es viel zu wenige auf dem Markt. Da kann man schwer helfen. Und zuletzt auch Satellitenaufklärung. Also auch ohne das Satellitensystem. Hier in der Ukraine haben wir es ja speziell zu tun, auch mit einem privaten System, nämlich Starlink, das ja zum Imperium, muss man sagen, von Elon Musk, dem ja auch wichtigen Berater von Donald Trump, gehört. Mhm. Da ist es so, dass der seit 2022 schon eigentlich die gesamte Ukraine ausgestattet hat. 30.000 bis 40.000 Satelliten, die auch das Internet absichern, also auch wirklich Basisdienste sozusagen für die Bevölkerung, die aber vor allem natürlich auch genutzt werden, ja, um Zielerfassung zu betreiben, dass das ukrainische Militär weiß, dass es die Koordinaten kennt. Und wir haben schon einmal gesehen, kurzzeitig, als dieses System ausgefallen war, Elon Musk dementiert, dass er es absichtlich hat ausschalten lassen, aber es war mal weg. Und prompt sind auch Angriffe auf einen russischen Frachter, ein wirklich geplanter und gezielter, schiefgegangen. Also wenn das ausgeknipst wird, dann sind die Ukrainer blind und taub an der Front. Und die Europäer können nur sehr, sehr, sehr schwer nachfüllen.
Also, Europa müsste langfristig viel mehr leisten, um die Ukraine zu verteidigen und vielleicht auch sich selbst ohne die USA. Aber wie realistisch ist denn deiner Meinung nach auch dieser Plan, den Ursula von der Leyen jetzt verkündet hat? Also ein Sondervermögen, Sicherheit für die Ukraine, Unabhängigkeit von den USA, ja, Inwiefern kann Europa das wuppen?
Es ist ja natürlich eine der größten Herausforderungen, das entscheidender Wendepunkt, dass das nicht einfach ist. Das ist ja auch irgendwie komplett klar und dass das nicht schnell gehen wird. Darüber sprachen wir auch schon. Aber was ist denn die Alternative? Also es wird jetzt im Prinzip alles mobilisiert, was geht. Also es wird die Frage ja nicht mehr gestellt, ist uns das irgendwie zu teuer, können wir uns das leisten? Diese Frage stellt sich nicht. Es muss sozusagen. Ne? Und jetzt guckt man, wie schnell es geht. Und ganz entscheidend an der Geschichte ist, aber auch mit jedem Experten, den man hier in Brüssel bislang dazu befragen konnte, die mit uns geredet haben, die wir hier immer wieder erleben, sagen ja auch, es ist ja nicht nur allein, wie viel Geld wir aufwenden, sondern wir müssen natürlich auch massiv gucken, dass wir das effektiv einsetzen. Und da spricht ja auch eine Zahl Bände. Wir haben mehr als 5-mal so viele Waffensysteme in Europa, als es die USA haben. Die haben irgendwie ein paar und 30 Waffensysteme, wir haben 170, mehr als 170. Das spricht dafür, dass man natürlich in nationalen Kästchen immer gedacht hat. Es gibt kaum eine Industrie, die so von nationalen Ideen geprägt ist wie die Rüstungsindustrie, dass jeder Verteidigungsminister zu Hause eingekauft hat, jeder hatte nochmal Sonderwünsche und so weiter und so fort. Das ist alles mega ineffektiv. Die Sachen sind dann oft nicht kompatibel. Also all das muss sich massiv ändern. Das ist auch angekündigt. Man muss mehr poolen. Aber da geht es natürlich auch wirklich an grundsätzliche Dinge und die Frage, wie auch alle die Grenzen, die nationalen Grenzen im Kopf irgendwie auch sprengen und wirklich zu sagen, es ist jetzt in dem Fall egal, ob das jetzt vor allem meine Industrie zu Hause begünstigt, sondern wir machen das, weil es überlebenswichtig ist für Europa.
Ein kurzer Ausschnitt aus der heutigen Folge von 11KM. Sie heißt Trump steigt aus, wie sich Europa neu erfinden muss. Katrin Schmidt berichtet darin über die unterschiedlichen Positionen der europäischen Staaten und was der vermutlich künftige Bundeskanzler Friedrich Merz in Brüssel für eine Rolle spielt. Ein Tipp von uns, wenn ihr gleich weiterhören wollt, die neue Folge von 11KM.
Noch eins ganz kurz zum EU-Gipfel. Thema dort war auch der französisch-britische Vorstoß für eine begrenzte Waffenruhe in der Ukraine, die in der Luft, auf See und für die Energieeinrichtungen der Ukraine gelten soll. Russland hat heute darauf reagiert und sagt, dieser Plan ist mit uns nicht zu machen. Dass Russland einen europäischen Plan ablehnt, ist jetzt auch nicht groß überraschend. Der Kreml setzt in den weiteren Gesprächen vermutlich eher auf den US-Präsidenten Donald Trump. Und Russland hat sich auch zum Vorstoß des französischen Präsidenten geäußert, Emmanuel Macron. Der hatte ja ins Spiel gebracht, dass französische Atomwaffen künftig auch andere Länder in Europa schützen könnten. Wir haben in der Krieg- und Terror-Folge von heute früh darüber berichtet. Der russische Außenminister Lavrov nennt die Macron-Idee eine Bedrohung für Russland und er hat Macron wegen dieser Idee mit Napoleon und Adolf Hitler verglichen.
Von der Ukraine jetzt in den Nahen Osten. Auch dort stehen wieder entscheidende Tage und Wochen an, denn es laufen Verhandlungen über eine zweite Phase des Waffenstillstandsabkommens zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen. Die hätte eigentlich schon Anfang Februar beginnen sollen. Was soll in dieser zweiten Phase erreicht werden? Alle Geiseln sollen aus dem Gazastreifen freikommen und im Gegenzug sollen alle israelischen Truppen den Gazastreifen verlassen. Jan, was berichten Korrespondenten und Nachrichtenagenturen? Wie laufen diese Verhandlungen?
Das ist leider immer so ein Auf und Ab. Mal gibt's positive Signale, mal negative, mal gibt's neue Drohungen, wie zuletzt von Donald Trump in Richtung Hamas, dann Gegenvorwürfe. Heute ist eher ein positiver Tag. Die Agentur Reuters berichtet, dass die Gespräche zurzeit recht konstruktiv verlaufen. Beteiligt sind Delegierte aus Israel, von der Hamas, aus Ägypten und Katar und Gesandte der neuen US-Regierung. In den Gesprächen geht es wohl auch schon um eine mögliche Regierung im Gazastreifen nach dem Krieg.
Das Prinzip Hoffnung gilt derzeit auch für die Menschen im Gazastreifen, die derzeit nur eines wollen: keine neuen Kämpfe, kein Neustart des Krieges. So beschreibt es zumindest Martin Kessler, Leiter der Diakonie Katastrophenhilfe. Er hält sich zurzeit im Gazastreifen auf, um zum Beispiel mit Partnerorganisationen zu sprechen, um weitere Hilfe zu koordinieren. Nur selten gibt es die Möglichkeit für uns, direkte Eindrücke aus dem Gazastreifen zu bekommen. Meine Kollegin Ann-Christine Schenten vom RBB konnte aber mit Martin Kessler telefonieren. Er ist zurzeit in Deir el-Balah, ziemlich in der Mitte des Gazastreifens. Und meine Kollegin hat mit Martin Kessler darüber gesprochen, was die Menschen dort vor allem wollen.
Die Menschen sind zurzeit, muss ich sagen, sehr froh, dass es Frieden herrscht zurzeit. Also Frieden, es ist jetzt eine Waffenruhe und sie konnten aufatmen vom Krieg und das war so das, was sie mir auch immer weitergegeben haben. Sie wünschen sich Frieden, keinen weiteren Krieg. Sie wollen anfangen, wieder aufzubauen. und schöpfen halt große Hoffnung darauf, dass sie das auch können.
Bilder aus dem Gazastreifen zeigen eigentlich nur Schutt und Asche. Worauf hoffen die Menschen da ganz konkret?
Ja, der Gazastreifen, der liegt natürlich nicht in allen Teilen in Schutt und Asche, aber zu großen Teilen. Das ist der Fall im Norden, in Gaza, da bin ich jetzt nicht hingekommen. Da sind die Zerstörungen wirklich extrem. Da ist alles faktisch flach. Hier in Khan Yunis sind es auch die Zerstörungen sehr groß gewesen, habe ich gesehen. Und in Rafah, da war ich nicht, aber da ist auch angeblich alles kaputt. Hier in der Dala geht es noch einigermaßen. Da gibt es Teile, die sind ganz weg. Und dann gibt es Teile, die eigentlich noch ganz intakt aussehen. Aber grundsätzlich ist der Häuserbestand sehr, sehr stark beeinträchtigt. Auch die Infrastruktur extrem geschädigt. Es gibt keinen Strom, es gibt kein Wasser. Naja, die Kanalisation ist offen und läuft über die Straße zum Teil.
Wie muss ich mir denn da das alltägliche Leben vorstellen der Menschen?
Na gut, die Menschen versuchen zu überleben natürlich. Ja, sie haben jetzt diese relative Ruhepause der letzten Wochen auch so ein bisschen genutzt, sich neu zu organisieren. Viele sind jetzt aus dem Süden, aus den Lagern, die im Süden waren, also hier in der Region, wo ich jetzt bin, eben auch wieder zurückgegangen in den Norden, haben also ihre Zelte abgebrochen im Süden und sind mit den Zelten dann in den Norden, weil das ihre Heimat war, also Norden ist Gaza-Stadt, ihre Heimat war. Man sieht so kleine Märkte wieder aufkommen, wo was verkauft wird. Also ich erlebe momentan eher noch eine entspannte und ruhige Situation jedenfalls hier, wo ich bin.
Und haben Sie mit Menschen sprechen können, wie die auf die Verhandlungen schauen, die jetzt zwischen Israel und der Hamas laufen? Wir sind ja in Phase 1 dieses Abkommens, die Phase 2, wo dann auch die israelischen Soldaten abziehen sollen, die sind noch in Vorbereitungen. Dass das aber in trockenen Tüchern ist, ist ja nicht sicher.
Ja, also politische Diskussionen versuchen die Menschen hier zu vermeiden, muss ich sagen. Also da geht man nicht gerne drauf. Was ich so ein bisschen herausgehört habe, ist natürlich, dass man sehr auf die Verhandlungen schaut in Ägypten. Den Vorschlag, das ist natürlich auch klar und nachvollziehbar, dass man den natürlich auch sich wünscht. Also das heißt, eine Finanzierung, ein Wiederaufbau in Gaza. Über die Trump-Pläne wird da eher etwas lächelnd geschaut, weil man das einfach gar nicht nachvollziehen kann, wie man auf so einen Gedanken kommen kann. Aber wünschen sich natürlich ein Wiederaufbau, was ganz normal ist. Ich meine, die Menschen kommen von hier, die leben hier, die wollen natürlich ihre Heimat wieder aufbauen.
Das war meine Kollegin Ann-Christine Schenden vom RBB im Gespräch mit Martin Kessler von der Diakonie Katastrophenhilfe. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.
Immer morgens und abends in der ARD-Audiothek, also lasst uns ein Abo da, dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand.
Danke fürs Zuhören, tschüss und bis morgen.